Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und ich bin in dieser Folge eure Host, Katrin Ohlendorf. Hallo und willkommen. Ja, wenn ich, als ich klein war, etwas geschenkt bekommen habe, dann hat meine Mutter oder mein Vater, die haben mich ganz schnell ermahnt, dass ich mich doch bitte bedanken soll. Und das meinten sie sicher gut, aber ich war oft noch dabei, überhaupt zu kapieren, dass ich gerade was geschenkt bekommen hatte und was überhaupt, und mich zu freuen und noch gar nicht so weit, selbst den Mund aufzumachen und mich von ganz allein und von Herzen zu bedanken. Ehrlich gesagt läuft das heute auch manchmal noch so. Ja, und ich bin wirklich kein undankbarer Mensch. Kommt euch dieses Sag Danke auch bekannt vor? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch das auch kennen, weil die Erziehung zur Dankbarkeit, die hat bei uns einen ganz großen Stellenwert. Ja, jetzt könnte man natürlich auch mal fragen, warum überhaupt? Seit wann ist das so und wo kommt das her? Dem gehen wir in diesem Hörsaal auf den Grund und lernen dabei unter anderem, dass Dank und welche Rolle er in einer Gesellschaft spielt, auch eine ziemlich politische Angelegenheit ist.
Du sollst Danke sagen.
Danke sehr.
Besten Dank.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Innerhalb weniger Jahrzehnte erschienen zahlreiche Texte, die Dankbarkeit zu einer zentralen Tugend und bedeutsam für das bürgerliche Zusammenleben erklärten. Derartige Ratschläge zielten einerseits auf die Herstellung von harmonischen sozialen Beziehungen, die die bürgerliche Gesellschaft konstituierten. Andererseits, Erziehung zur Dankbarkeit wohnt auch ein Element inne, das auf Stabilisierung und Absicherung der gesellschaftlichen Ordnung und mithin der Eigentumsverhältnisse ausgelegt war. Danksagungen sind kulturell bedingt, wandelbar, haben eine Geschichte und sagen genau deshalb etwas über eine spezifische Kultur und Gesellschaft aus.
Dankbarkeit beeinflusst also mit, wie unsere Gesellschaft aussieht, und sie trägt auch dazu bei, Hierarchien und Ungleichheiten aufrechtzuerhalten. Das ist die These hier. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Undankbarkeit auch juristische Folgen haben kann? Das steht im BGB, das hören wir gleich. Sehr spannend alles. Wie das seiner Ansicht nach alles zusammenhängt, das erklärt uns jetzt Jürgen Dinkel. Er ist Historiker und als solcher schon ganz schön rumgekommen, muss man sagen. Ein akademischer Wanderarbeiter im guten Sinne sozusagen. Er hat schon an vielen Stellen im In- und Ausland gewirkt und geforscht. Seine gesamte Biografie, die findet ihr in den Shownotes. Hier nenne ich mal der Kürze halber nur seine aktuelle Station, sonst sprengt das die Folge. Im Moment ist er Vertretungsprofessor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Duisburg-Essen. Ja, und auch thematisch ist er breit aufgestellt. Zu seinen Schwerpunkten gehören deutsche und europäische Sozial- und Rechtsgeschichte, Globalgeschichte und internationale Geschichte, Geschichte des Kolonialismus und der Dekolonisierung und seit neuestem auch historische Dankesforschung. Und genau davon berichtet er uns heute. Du sollst Danke sagen, eine kurze Geschichte der Dankbarkeit, so heißt sein Vortrag. Gehalten hat er ihn am 9. Juli 2024 auf Einladung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Ja, und wir versuchen hier im Hörsaal ja immer wieder möglichst nah an der aktuellen Forschung zu sein. Und dieser Vortrag heute, der ist tatsächlich so ein bisschen ein Blick in den Maschinenraum der Geschichtswissenschaft sozusagen. Wir hören heute Work in Progress. Noch nämlich gibt es keine offizielle Geschichte der Dankbarkeit. Jürgen Dinkel, der arbeitet noch daran. Und wir sind mit dabei. Gleich geht's los. Ganz kurz aber noch der Hinweis, der Hörsaal geht auf Tour. Ich habe gleich zwei Live-Podcasts, die ich euch ankündigen kann. Wann und wo die stattfinden und worum es dabei geht, das verrate ich euch nach dem Vortrag. Jetzt aber erstmal spannende 40 Minuten mit Jürgen Dinkel zum Thema Dankbarkeit.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an einer kurzen Geschichte der Dankbarkeit. Mein eigenes Interesse an Danksagungen als kulturelle Praktik wurde vor einigen Jahren in einer ziemlich alltäglichen Situation geweckt. Ich war mit meinen Kindern beim Bäcker einkaufen, als die Bäckerin in die Theke langte, um den Kindern noch ein Quarkini zu schenken. Ich sah das Strahlen auf den Gesichtern der Kinder, die ihre Hände nach der Gabe ausstreckten, doch noch bevor sie ihr Quarkini erhielten, ermahnte ich sie: Sag Danke. Die Freude war kurzzeitig unterbrochen und ich hörte ein pflichtschuldiges Danke. Zurück auf der Straße erinnerte ich mich, wie ich selbst als Kind beim Metzger vor der Fleischtheke stand, die Verkäuferin eine Scheibe Wurst reichte und sofort die Ermahnung kam: Du sollst Danke sagen. Mich hat dieser Moment in der Bäckerei irritiert und ich habe mich auf dem Heimweg gefragt, warum ist es mir eigentlich so wichtig, dass sich meine Kinder bei der Bäckerin bedanken? Daheim angekommen, legte ich auf meinem Laptop den Ordner Geschichte des Danksagens an. Danach ist in diesem Dokument erst einmal eine ganze Zeit lang nichts passiert, bis ins Frühjahr 2020. Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die zunächst noch schwer einzuschätzende Bedrohung, die vom Virus ausging, führte zu einer Explosion von öffentlichen Dankesbekundungen. Bei mir um die Ecke vor der Bäckerei schrieben Menschen, wie im ganzen Land, Dankesbekundungen mit Kreide vor die Läden. Aus den Fenstern hängten sie beschriftete Bettlaken, auf denen sie sich bei Verkäuferinnen bedanken, und Sondersendungen im Radio und Fernsehen eröffneten neue Räume des Danksagens. Auch ich war dankbar und mir fiel mein alter Ordner zur Dankbarkeit wieder ein, der nun rasch anwuchs. Die kreativen Experimente der Pandemiezeit im Danksagen verdeutlichten, so die Grundannahme meines heutigen Vortrages, dass Dankesbezeugungen keine universelle anthropologische Praktik darstellen, sondern eine historisch spezifische gesellschaftliche Geste, die erlernt und anerzogen werden muss und die sich ändern kann, wenn sich die äußeren Umstände oder Gesellschaften ändern. Danksagungen sind kulturell bedingt, wandelbar, haben eine Geschichte und sagen genau deshalb etwas über eine spezifische Kultur und Gesellschaft aus. Die Analyse von Praktiken des Danksagens und das intellektuelle Nachdenken darüber lassen sich als Sonden verstehen, die im diachronen Längsschnitt Aussagen zum Selbstverständnis sowohl von Dankenden und Bedankten als auch zu bestimmten Gesellschaftsgruppen erlauben. An diese Überlegungen anschließend möchte ich in den folgenden 40 Minuten einige Überlegungen anstellen, wie eine Geschichte der Dankbarkeit aussehen und welche Erkenntnisse sie liefern könnte. Konkret werde ich folgenden Leitfragen nachgehen. Welche Praktiken des Dankens lassen sich seit dem späten 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum beobachten? Welche Debatten entwickelten sich in dieser Zeit um das Thema Dankbarkeit? Und welche Gesellschaftsvorstellungen lagen diesen Dankbarkeitskulturen zugrunde? Der Schwerpunkt meiner Ausführungen wird dabei auf der im 18. und 19. Jahrhundert entstehenden bürgerlichen Dankeskultur liegen, die einerseits bis ins 21. Jahrhundert fortwirkt und die andererseits, wie ich im letzten Teil meines Vortrags erläutern werde, seit dem 20. Jahrhundert Anpassungen und Herausforderungen erfuhr. Um zu skizzieren, welche Themen und Quellen für eine Geschichte der Dankbarkeit in Betracht kommen, werde ich Probebohrungen vornehmen in auf den ersten Blick so unverbundene Themen wie die Kindererziehung im Bürgertum, die westdeutsche Behindertenbewegung der 1970er Jahre oder Psychotechniken im Gegenwartskapitalismus. Auf den zweiten Blick sind diese Themen aber durch das Phänomen der Dankbarkeit verbunden, was es mir ermöglicht, sie in Bezug zueinander zu setzen und in ein neues Licht zu rücken. Diesem Vorgehen entsprechend ist meine Quellenbasis heterogen. Sie reicht von der bürgerlichen Ratgeberliteratur über Flyer und Liedtexte von Behindertenaktivisten bis zu den Dankbarkeitstagebüchern der Gegenwart. Ich stehe bei diesem Projekt noch am Anfang. Und die folgenden Überlegungen dienen vor allem der explorativen Erkundung des Feldes. Es ist noch zu früh, eine systematische oder gar erschöpfende Geschichte der Dankbarkeit zu schreiben. Ich hoffe aber sehr, dass ich Sie heute Abend davon überzeugen kann, dass es sich lohnt, eine solche Geschichte anzugehen. Meine Ausgangsbeobachtung lautet, dass es im 18. und frühen 19. Jahrhundert im deutlichen Kontrast zu den Jahrhunderten davor in Märchen, Kurzgeschichten, Theaterstücken, Ratgebern, Benimmbüchern und Konversationslexika zu einer intensiven Thematisierung von Dankbarkeit und Undank kam. Diese normativen Texte sagen nur sehr vermittelt etwas über konkrete Praktiken aus. Sie verweisen aber darauf, dass es in der Umbruchszeit von der frühneuzeitlichen, stärker sozial stratifizierten Ständegesellschaft hin zur Ausbildung einer sozial fluideren bürgerlichen Gesellschaft ein verstärktes Bedürfnis nach Orientierung gab, wie sozial miteinander umzugehen sei. Dieses Bedürfnis bedienten die überwiegend von Pastoren und Erziehern für ein bürgerliches Publikum verfassten Ratgeber. Innerhalb weniger Jahrzehnte erschienen zahlreiche Texte, die Dankbarkeit zu einer zentralen Tugend und bedeutsam für das bürgerliche Zusammenleben erklärten. Der Freiherr von Knigge schrieb in seinem Ratgeber über den Umgang mit Menschen aus dem Jahr 1788 von der Dankbarkeit als einer der heiligsten Tugenden. Im bebilderten ABC für die kleine Jugend aus dem Jahr 1826 lernten Kinder nicht nur Buchstaben und erste Wörter, sondern auf der Seite zum Buchstaben D auch Sinnsprüche, alle mit Bezug zur Dankbarkeit. Zum Beispiel: Lieb und Dank gefällt, Undank hasst die ganze Welt. Mitte des 19. Jahrhunderts hielt es dann Marie von Adelfeld in ihrem Anstandsbuch von großer Bedeutung, Kindern Dankbarkeit zu lehren. Kontrastierend zur Aufwertung von Dankbarkeit kam es zur Abwertung undankbaren Verhaltens. Von den Philosophen der Aufklärung bemerkte David Hume, dass, ich zitiere, von allen Verbrechen, deren menschliche Wesen fähig sind, das abscheulichste und widernatürlichste die Undankbarkeit sei. Der Priester und Pädagoge Matthäus Cornelius Münch stellte in seinem Universallexikon der Erziehungs- und Unterrichtslehre, das sich an Volksschullehrer wandte, fest: Wer des Undanks fähig ist, ist auch jeder schändlichen Handlung fähig, denn in ihm ist die Quelle aller Tugend ausgetrocknet. Weitere Konversationslexika sahen im Undankbaren ein Lebewesen schlimmer und niedriger als ein Tier, da selbst Hunde und Pferde sich denen gegenüber dankbar verhielten, die ihnen Gutes getan hatten. Auch wenn sich diese soziale Ausgrenzung des Undankbaren kaum mehr steigern ließ, so verzichtete kaum eine Autorin darauf, noch einmal ausdrücklich zu betonen, dass insbesondere der Undank von Kindern gegenüber ihren Eltern besonders schwerwiege und zu verurteilen sei. Diese sich um 1800 neu ausbildende, um die Themen Dank und Undank formierende Norm sozialen Verhaltens wurde 100 Jahre später von bürgerlichen Juristen im bürgerlichen Gesetzbuch sogar rechtlich kodifiziert. Das am 1. Januar 1900 in Kraft tretende BGB bestimmte groben Undank zu einem strafbaren Vergehen. Grober Undank lag demgemäß dann vor, wenn sich nach einer Schenkung, gemeint war vor allem ein vorgezogener Erbtransfer, die beschenkte Person sich einer schweren Verfehlung gegenüber dem Schenkenden schuldig machte, beispielsweise durch eine schwere Beleidigung oder körperliche Misshandlung. In diesem Fall hatte die schenkende Person das Recht, die Schenkung zurückzufordern. Der moralischen Sanktionierung des Undankbaren stellte das BGB die materielle zur Seite. Die Erziehung zur Dankbarkeit war, so mein erster Befund, damit wesentlich für die Formierung von Bürgerlichkeit, und ein bürgerliches Leben war ohne Dankbarkeit nicht vorstellbar. Doch was verstanden bürgerliche Autorinnen überhaupt unter Dankbarkeit? Wie sollte dankbares Verhalten erlernt werden? Und warum war dankbares Verhalten für die bürgerliche Gesellschaft so wichtig? Was sagt das über die bürgerliche Gesellschaft aus? Ausgehend von der Annahme, dass das soziale Verhalten von Kindern formbar war, definierten bürgerliche Autorinnen Dankbarkeit erstens als einen Prozess, der aus drei Schritten bestand: Erkennen, Erinnern und Erwidern. Wahre und vollständige Dankbarkeit manifestiere sich dadurch, dass eine Person erkannte, dass ihr eine andere Person oder Gott freiwillig Gutes getan hatte, wobei die empfangene Wohltat deutlich über das, was ihr Zustand hinausging, dass die bedachte Person den Wohltäter und die empfangene Wohltaten erinnerte und dass sie die Wohltat erwiderte. Beim Freiherr von Knigge lautete die entsprechende Passage: Wer dir Gutes getan hat, den ehre. Danke ihm nicht nur mit Worten, die ihm die Wärme deiner Erkenntlichkeit zeigen, sondern such auch jede Gelegenheit auf, wo du ihm wieder dienen und nützlich werden kannst. Die empfangene Wohltat konnte dabei zweitens von jeder anderen Person oder Gott stammen und jede von einem anderen empfangene Gabe konnte das Gefühl der Dankbarkeit auslösen. Die empfangene Wohltat konnte materieller oder immaterieller Natur sein. Nach Münch konnte sie eine Gabe von materiellem Wert, eine Befreiung von irgendeinem Übel oder bloß die Bezeugung von Wohlwollen durch Wort und Miene sein. Zugleich standen Gott und die Familie zwar im Zentrum vieler Ausführungen zur Dankbarkeit, der Bezugskreis an Personen, die durch Wohltat und Dankbarkeit verbunden wurden, war aber von Anfang an weitergedacht. Durch erwiderte Wohltaten jeglicher Art konnten potenziell Beziehungen zwischen allen Menschen entstehen. In diesem Punkt unterschied sich die bürgerliche Dankeskultur am deutlichsten von der älteren christlichen, auf die sie in vielen anderen Aspekten aufbaute. Denn darin, also in der christlichen, war nur die Menschen gegenüber Gott zu Dank verpflichtet, nicht umgekehrt. In der bürgerlichen Dankeskultur verzichtete kaum ein bürgerlicher Ratgeber auf den Hinweis, dass auch Kinder ihren Eltern und Dienstpersonal ihren Herrschaften Gutes tun könnten. Letztere beispielsweise durch eine innige Pflege ihrer kranken oder älter werdenden Herrschaften, die über das hinausging, was ihnen durch Lohn vergolten wurde. In diesen Fällen waren dann Eltern ihren Kindern oder Herrschaften ihren Dienstpersonal Dank schuldig. Gerade weil die gegebene Wohltat nicht materiellen Charakters sein musste, eröffnete die bürgerliche Dankeskultur allen Menschen über soziale Grenzen hinweg die Möglichkeit, als Wohltäterin aufzutreten und reziproke soziale Beziehungen herzustellen. Drittens betonten diese Texte den überzeitlichen Charakter von Dankbarkeit. Echte Dankbarkeit knüpfte ein unauflösliches Band zwischen einem Gestern, heute und morgen, das Wohltäter und Empfänger dauerhaft aneinander binde und nicht durch eine Gegengabe aufgelöst werden könnte. Im Knicke hieß es dementsprechend: Höre auch dann nicht auf, dankbar gegen ihn, also deinem Wohltäter, zu sein, wenn du seiner nicht mehr bedarfst oder wenn Unglücksfälle ihn von seiner Höhe herabgestürzt in seines Glanzes beraubt haben. In der Moralökonomie vor dem Ausbau des Sozialstaates diente die Erziehung zur Dankbarkeit auch dazu, die moralische Verpflichtung zur Fürsorge zu festigen. Paradigmatisch bringt es die im Jahr 1804 von Johann Peter Hebbel veröffentlichte Kalendergeschichte Kindesdank und Undank zum Ausdruck. Darin ist es der dankbare Landmann, der seine alten Eltern pflegt und später auch von seinen Söhnen gepflegt wird, während der undankbare Bauer seinen Vater ins karge Armenspital bringt, wohin ihn sein Sohn, wie dieser ihm kalt und bösherzig mitteilt, im Alter auch einmal schicken wird. In letzter Konsequenz ließen sich Dankeschulden sogar über den Tod hinaus übertragen, wodurch sie nicht nur zwei, sondern mehrere Menschen über Generationen hinweg miteinander in Bezug setzten. Dies zeigte sich auch beispielsweise in Testamenten und Todesanzeigen, in denen sich die Verfasserinnen gegenseitig ihrer Dankbarkeit versicherten und nach außen kommunizierten. Insbesondere Erben sollten dankbar verstorbene Familienangehörige erinnern und die empfangenen Wohltaten dadurch erwidern, dass sie für die Verstorbenen Messen lesen ließen, deren Grabstätte pflegten, sich um deren treues Dienstpersonal kümmerten und deren Werk und Stiftungen weiterführten. Die Erziehung zur Dankbarkeit war viertens auch deshalb wichtig, weil die Tugend der Dankbarkeit untrennbar mit anderen bürgerlichen Tugenden verzahnt war und als deren Grundlage galt. An erster Stelle stand dabei die Bezugnahme zu Gott und auf weltlicher Ebene die Einbindung des Kindes in die bürgerliche Familie. Nach Karl Adolf Schmidt erkenne nur das dankbare Kind die Wohltaten Gottes und was seine Eltern ihm Gutes getan haben. Andere Autoren betonten, dass die Erziehung zur Dankbarkeit den Lastern Stolz und Hochmut entgegenwirke. Bei Münch lautet die entsprechende Stelle folgendermaßen: Der stolze, eitle Sinn will nichts anderen, sondern alles nur sich selbst zu verdanken haben. Er nimmt alles, was ihm Gutes widerfährt, nicht als Wohltat, sondern als schuldiges Opfer an. Und die falsche Scham findet sich entehrt, wenn sie ihren Dank öffentlich gestehen soll. Zitat Ende. Demgegenüber schämt sich der Dankbare nicht, von anderen Menschen etwas zu empfangen und durch seine öffentliche Danksagung zu bezeugen, dass er nicht alles seiner eigenen Leistung, sondern auch den Wohltaten anderer zu verdanken habe. Aus moralökonomischer Sicht zog David Hume den Schluss, dass derjenige, der vergisst, seine Dankeschulden zu begleichen, auch bei anderen Geschäften nicht vertrauenswürdig sei. Die Erziehung zur Dankbarkeit galt damit auch als Grundlage für späteres ehrbares Handeln, wie Sandra Maas am Beispiel zeitgenössischer Erziehungsratgeber aufgezeigt hat. Die bürgerliche Erziehung zur Dankbarkeit verfolgte somit ganz grundlegend und umfassend das Ziel, junge Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie von anderen Wohltaten empfingen, womit die Pflicht einherging, später selbst zur Wohltäterin zu werden. Es ging um das Einüben von sozialen Beziehungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt konstituierten. Georg Simmel stellte im Jahr 1907 treffend fest, ich zitiere, obgleich die Dankbarkeit ein rein personaler oder, wenn man will, lyrischer Affekt ist, so wird sie durch ihr tausendfaches Hin- und Herweben innerhalb der Gesellschaft zu einem ihrer stärksten Bindeglieder. Sie ist der fruchtbare Gefühlsboden, aus dem nicht nur eigene Aktionen von einem zum anderen hin erwachsen, sondern auch ein Verbundensein mit dem Früheren, ein Hineingeben der Persönlichkeit, eine Kontinuität des Wechsellebens. Würde mit einem Schlag jede auf frühere Aktion hin den Seelen verbliebene Dankreaktion ausgetilgt, so würde die Gesellschaft, mindestens wie wir sie kennen, auseinanderfallen. Zitat Ende. Dieses Auseinanderfallen sollte verhindert werden, indem die Tugend der Dankbarkeit geweckt und gestärkt werde. Hierfür galt es, die richtige Art und Weise des Dankens zu erlernen. Zu vermeiden war ein der Situation oder dem Gegenüber unangemessenes Bedanken, ein Übermaß, aber auch ein zu wenig sollten vermieden werden. Angemessenes Danken, so alle Ratgeber, lernten Kinder am besten, wenn Eltern und Erzieher ihren Kindern dankbares Verhalten vorlebten, womit diese zugleich in die Pflicht genommen wurden, sich selbst tugendhaft zu verhalten. Zumindest über Bande betraf die Erziehung zur Dankbarkeit somit nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, nicht nur die Dankenden, sondern auch die Wohltäterinnen. Dementsprechend erinnerten die Herausgeber von Erziehungsratgebern ihre Leserinnen auch beständig daran, dass die Empfänger einer Gabe dem Wohltäter zwar zu Dank verpflichtet seien, dass letztere diesen Dank aber nicht einfordern dürfen. Auch die rigorose soziale Ausgrenzung des Undankbaren erweckte von Anfang an Zweifel, ob den Empfängern von Wohltaten und den dadurch zu Dank Verpflichteten damit nicht eine zu schwere Bürde aufgelastet werde, die in letzter Konsequenz Dankbarkeitsgefühle unterdrücke, statt sie zu wecken. Gotthold Lessings Fabeln legen Wohltäterinnen dementsprechend nahe, Dankeschulden nicht zu offensiv und damit die Empfängerinnen beschämend und in Bedrängnis bringend einzufordern. Die Innensicht eines gleichermaßen Beschenkten und Beschämten hat Arthur Schnitzler in seiner Erzählung Wohltaten still und rein gegeben wunderbar geschildert. Kinder wiederum sollten das Danksagen hauptsächlich durch Nachahmung lernen. Darüber hinaus beinhalteten die Ratgeber weitere Tipps für konkrete und allgemeine Dankessituationen. So empfahlen sie, jungen Damen einen Knicks gegenüber Wohltäterinnen zu machen und jungen Männern bei der Danksagung den Kopf zu beugen. Ebenso rieten sie neben der freudigen mündlichen Dankesbezeugung möglichst vor vielen Zeugen zu schriftlichen Dankeschreiben. Eine Kombination aus beiden Ratschlägen stellen hierbei in der Gartenlaube abgedruckte Dankeschreiben dar, in denen sich die Empfänger von wohltätigen Gaben bei ihren Wohltätern sowie den Organisatoren von Wohltätigkeitsveranstaltungen öffentlich bedanken. Der Hinweis, vor möglichst vielen Zeugen zu danken und die Veröffentlichung von Dankschreiben, verweist zugleich auf einen Aspekt von großer Tragweite für die bürgerliche Dankeskultur. Denn während Dankbarkeit in der Regel ein Band zwischen zwei Personen herstellte, waren zahlreiche Dankesbezeugungen nicht nur auf den Wohltäter, sondern auch auf eine Öffentlichkeit ausgerichtet. Die Geste der Dankbarkeit war ein performativer Akt, der nicht nur der Bestätigung einer zwischenmenschlichen Beziehung diente, sondern durch die Einbeziehung von Öffentlichkeit beide in ein größeres Kollektiv ein- und an dessen Werte rückband. An dieser Stelle wäre es hochspannend zu untersuchen, in welcher Dankeskultur öffentlich und welcher im Stillen und Privaten ausgesprochen werden musste oder sollte. Bisher habe ich argumentiert, dass die Erziehung zur Dankbarkeit dazu diente, soziale Beziehungen herzustellen und soziales Verhalten einzuüben. Darauf lag in den durchgesehenen Texten eindeutig das Hauptaugenmerk der jeweiligen Autorinnen. Allerdings gab es hiervon eine Ausnahme. Eher beiläufig verweisen viele Texte darauf, dass die Erwiderung einer Wohltat auch dem Dankenden gut tue. Diese Ausführungen waren zunächst ebenfalls sozial gedacht. Denn so groß die empfangene Wohltat auch sein mochte und wie wenig der Bedachte besaß, durch seine Dankbarkeitsbezeugung konnte er etwas zurückgeben und die soziale Beziehung bestätigen. Semantisch konnte man den Wohltäter sogar in ein noch besseres Licht rücken, indem man beim Dank hervorhob, dass jemand mehr als üblich oder überhaupt etwas gegeben habe. Ein Konversationsbüchlein aus dem 18. Jahrhundert empfahl dem Bräutigam bei der Annahme des Hochzeitsgeschenkes die Erwiderung: Danke, das wäre doch nicht notwendig gewesen. Zusätzlich hoben bürgerliche Autorinnen jedoch hervor, dass die Dankesbezeugung im Dankenden selbst ein dankbares Empfinden auslöse. In der Enzyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens hieß es: Aber auch die Rückwirkung der Dankbarkeit auf das eigene Gemüt ist eine höchst wohltätige. Wer für alles, auch für das kleine und geringe Danken gelernt hat, der findet, dass er immer noch glücklich daran ist. Er ist zufrieden und vergnügt, wo der Undankbare selbst mit großem Gut niemals sich glücklich weiß. Zitat Ende. Derartige Ratschläge zielten einerseits auf die Herstellung von harmonischen sozialen Beziehungen, die die bürgerliche Gesellschaft konstituierten, und gleichzeitig auf die Einbindung von Wohltäterinnen und Dankenden in diese. Andererseits, und jetzt wird es etwas ambivalenter, war der bürgerlichen Dankeskultur inhärent, dass sie gesellschaftliche Hierarchien und Besitzverhältnisse legitimierte und stabilisierte. Ganz in diesem Sinne schrieb Johann Christian Händel gegen Ende des 18. Jahrhunderts in seinen Schriften zur Erziehung der Jugend: Ja, es ist gewiss, dass ein Kind, welches dankbar ist für das, was es besitzt, auch das fremde Eigentum mehr achten wird. Darum aber ist auch das ärmste Kind zur Dankbarkeit anzuleiten, indem ihm alles lebhaft vergegenwärtigt wird, was auch ihm bei aller Armut zuteil geworden ist und was es als Gottes- und Menschenwohltat erkennen muss. Zitat Ende. Die Erziehung zur Dankbarkeit wohnte damit auch ein Element inne, das auf Stabilisierung und Absicherung der gesellschaftlichen Ordnung und mithin der Eigentumsverhältnisse ausgelegt war. Mit der bereits erwähnten Aufnahme des groben Undanks ins BGB wurde diese stabilisierende soziale Norm dann im Jahr 1900 sogar rechtlich kodifiziert, um undankbare, und gemeint waren vor allem undankbare Kinder, bei Schenkungen materiell bestrafen zu können. Um 1900 war das Bürgertum allerdings keine neu entstehende soziale Formation mehr, die sich gegen Adel und Klerus mit ihren Wert- und Gesellschaftsvorstellungen durchsetzen musste, sondern selbst zu einer die Gesellschaft stark prägenden sozialen Formation geworden, deren Wertvorstellungen in die Gesellschaft ausstrahlten und die bis in die Gegenwart nachhallen. Unter den Bedingungen der Hochindustrialisierung geriet das Bürgertum selbst unter Druck, und das sowohl von innen als auch nach außen. Unter den sich verändernden politischen Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen im 20. Jahrhundert wurde die bürgerliche Dankeskultur von Sozialisten, Sozialdemokratie, Nationalsozialisten und sozialen Gruppen herausgefordert. Schließlich entstand am Ende des Jahrhunderts sogar eine neue Dankeskultur. Diese Auseinandersetzung mit und Anpassung der bürgerlichen Dankeskultur möchte ich im dritten und letzten Teil meines Vortrages in Ansätzen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizzieren. Im frühen 20. Jahrhundert gewann mit der Sozialdemokratie eine Partei an politischen Einfluss, die der bürgerlichen Dankeskultur kritisch gegenüberstand und manche ihrer öffentlichen Praktiken abschaffen wollte. Auf einen dieser Versuche hat Michael Schellenberger am Beispiel der Dresdner Stiftungskultur hingewiesen. Sozialdemokratische Stadtverordnete kritisierten während des Ersten Weltkriegs die etablierte Praxis, nach der die Stadtstifter, die der Stadt große Schenkungen gemacht hatten, durch das Aufstellen von Büsten im Festsaal des Rathauses zu ehren. Nach Ansicht der Sozialdemokraten seien die kleinen Gaben weniger vermögender Menschen an die Stadt allerdings höher einzuschätzen als die großen Gaben von Reichen, und da niemand den Gebern kleinerer Summen gedenke und für sie Büsten aufstelle, gäbe es auch keinen Grund, die Stifter großer Schenkungen explizit zu ehren. Sie forderten daher, alle Wohltäter der Stadt gleich zu behandeln und für niemanden Büsten aufzustellen. Konservative und bürgerliche Kreise lehnten diesen Vorschlag vehement ab. In seiner flammenden Verteidigungsrede der bisherigen Praxis hob der liberale Oberbürgermeister Bernhard Blüher dann 1919 die Opferbereitschaft der großen Stifter hervor und beharrte auf der Dankespflicht der Stadt gegenüber den großen Wohltätern der Stadtgesellschaft, um mit dem Ausruf zu enden, dass er hoffe, dass die Tugend der Dankbarkeit auch im sozialdemokratischen Zeitalter weiterhin geachtet werde. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, dass mit den politischen Machtverschiebungen im 20. Jahrhundert, zumindest zwischen den politischen Lagern und Parteien, immer wieder darum gerungen wurde, wem eine Kommune oder ein Staat für was und in welcher Form zu danken oder eben auch nicht zu danken hatte und wer dadurch als Wohltäter und Vorbild beispielsweise in Form von Büsten oder Denkmalen geehrt wurde und wer nicht. Dass diese Problematik nicht rein politischer Natur, sondern vielmehr gesellschaftlich verortet war, ist offensichtlich. Über das gesamte 20. Jahrhundert finden sich Aussagen, die einen Rückgang von Höflichkeitsformen bei der Jugend beklagen, die nun nicht einmal mehr Bitte und Danke sagen würde. Hier zeichnet sich ein Verfallsdiskurs bürgerlicher Sitten ab, den es noch näher zu untersuchen gilt. Ich komme zum nächsten Beispiel. Anschließend an die Nationalisierung von Dankbarkeitskulturen im 19. Jahrhundert, beispielsweise von Gefallenen, erzwangen dann auch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts öffentliche Dankbarkeitsbezeugungen gegenüber den jeweiligen Führern und Staatslenkern sowie den Märtyrern, die ihrer Bewegung zum Durchbruch verholfen haben. Auf eine überraschende Adaption und politischen Instrumentalisierung der bürgerlichen Dankeskultur hat dabei Dorothy Wierling aufmerksam gemacht. Ihr zufolge gab es in der frühen DDR Versuche, Kinder zur Dankbarkeit zu erziehen, um sie dadurch an die Familie, aber auch an Partei und Staat zu binden. Dieser geförderte und geforderte Staatsdank manifestierte sich unter anderem in Kindergartenfeiern und anderen öffentlichen Dankesbekundungen, die dazu dienen sollten, Kinder vor Augen zu führen, welche Wohltaten sie von Eltern, den Arbeitenden und der Partei empfangen hatten. Sie sollten Gefühle der Dankbarkeit wecken, dem Individualismus entgegenwirken und den Einzelnen in das sozialistische Kollektiv einbinden. Zugespitzt findet sich diese staatlich geförderte Erziehung zur Dankbarkeit in dem Lied »Danke, weitermachen«, das der Oktoberclub, der erfolgreichste Singclub der DDR, zum 20-jährigen Jubiläum der Staatsgründung im Oktober 1969 herausbrachte. In 5 Strophen wird darin den aufräumenden Trümmerfrauen, den aufbauenden Söhnen, den ausbildenden Lehrern, dem Vater, dem Bruder bei der NVA und in der letzten Strophe schließlich dem Genossen Walter für kluge Politik und der FDJ für ihre Wohltaten gegenüber dem singenden Ich sowie dem Kollektiv gedankt, um daran anschließend im Refrain jeweils zu wiederholen, dass diese Wohltaten die Verpflichtungen mit sich bringen, am Aufbau des Sozialismus weiter mitzuwirken. Jede Strophe endete mit dem Ausruf, danke weitermachen, vieles noch verzwanzigfachen, danke weitermachen, danke für bisher. Diese staatlich verordnete Dankbarkeit verfing, wie Wierling aufzeigt, bei einigen, die in der DDR einen sozialen Aufstieg erfahren haben und sich an diese Chancen auch dann noch dankbar erinnerten, als es die DDR als Staat nicht mehr gab. In dem Maße allerdings, in dem der wirtschaftlich marode Staat keine materiellen Wohltaten mehr zu verteilen hatte, verkamen die weiterhin von der Parteiführung eingeforderten Dankesrituale zu hohlen Gesten. Ohne Wohltat keine Dankbarkeit. In der Bundesrepublik der 1970er Jahre warfen Aktivisten aus der Behindertenbewegung eine andere Frage auf, nämlich die nach dem Verhältnis von Rechten und Dankbarkeit. In Interviews artikulierten sie ein Unbehagen gegenüber einer als einengend und bevormundend empfundenen Dankeskultur, die sie, die als Behinderte regelmäßig auf die Hilfen anderer angewiesen waren, in eine Position rückte, in der sie permanent anderen zu danken hatten. Beispielhaft hierfür erklärte eine von ihnen, ich zitiere, »Meine Oma hat immer gesagt, du kannst deinen Eltern dankbar sein, die tun so viel für dich. Ich wollte aber nicht dankbar sein. Ich wollte keine Schuldgefühle haben, dass ich anderen so viele Arbeit mache, sondern ich wollte selbstständig sein, selber etwas leisten. Ich wollte diese Dankbarkeit wegkriegen. Zitat Ende. Nicht nur als Individuen, sondern auch als gesellschaftliche Gruppe wollten Behinderte nicht dauerhaft in der Dankeschuld anderer stehen, sondern an der Gesellschaft als vollwertige Mitglieder partizipieren. Sie forderten Rechte, keine Wohltaten. Und um diese Forderung zu unterstreichen, begannen sie die an behinderte Menschen gerichtete Dankbarkeitserwartungen zu ironisieren und zu kritisieren. Bekannt wurde ein Flyer mit dem Aufdruck, ich zitiere, unser Musterkrüppelchen, dankbar, lieb, ein bisschen doof, leicht zu verwalten und pflegeleicht. Zitat Ende. In eine ähnliche Richtung ging das Lied Danke aus dem Jahr 1981. Darauf dichteten die Produzenten das bekannte evangelische Kirchenlied Danke für diesen guten Morgen um und nachdem sich dort die Behinderten für alles Mögliche bedankt hatten, endete das Lied mit der Zeile Alles bleibt wie es war. Und das war aus Sicht der Aktivisten genau das Problem. Sie sollten dankbar und zufrieden für empfangene Wohltaten sein, aber keine weiteren Forderungen stellen. Indem die Gesellschaft Dankbarkeitsbezeugungen an sie herantrug, framte sie aus Sicht der Aktivisten ihre Unterstützung als Wohltaten, die über das hinausgingen, was Behinderten zustand. Indem die Aktivisten diese Dankbarkeitsbezeugungen unterließen, demonstrierten sie, dass sie ein Recht auf Unterstützungsleistungen, Inklusion und Partizipationsmöglichkeiten hatten. Nichts, für das explizit zu danken wäre. Mit ihren Maßnahmen distanzierten sich die Aktivisten vom moral-ökonomischen Denken des 19. Jahrhunderts, das Dankbarkeit und Fürsorge eng verknüpfte, um im Rahmen des Rechts- und Sozialstaates ihre Rechte einzufordern. Es scheint mir daher lohnenswert, die Wechselwirkungen zwischen bürgerlicher Dankeskultur und dem Ausbau des Rechts- und Sozialstaates im 20. Jahrhundert weiter zu untersuchen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts zeichnete sich mit der entstehenden sogenannten kosmischen Dankeskultur die deutlichste Absetzbewegung von der bürgerlichen Dankeskultur ab. Zunächst maßgeblich von Vertretern der positiven Psychologie vorangetrieben, knüpfte sie an die Idee an, dass Dankbarkeitsbezeugungen auch dem Dankenden guttun. In der positiven Psychologie, also der Strömung innerhalb der Psychologie, die sich nicht auf die Heilung von Defiziten konzentriert, sondern Menschen durch das Wecken und Bewusstmachen positiver Kräfte stärken möchte, wurde das Gefühl Dankbarkeit seit den 1970er Jahren zum Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Im Zuge dieser Verwissenschaftlichung von Dankbarkeit unter Psychologen zunächst in den USA und dann in Deutschland, welche Ereignisse und Handlungen Dankbarkeit hervorriefen, und wie das Gefühl der Dankbarkeit auf die Dankbaren zurückwirkte. Regelmäßig kam sie dabei zu dem Ergebnis, dass dankbare Menschen glücklicher, zufrieden und gesünder seien als undankbare. Aus ihrer Sicht war es daher durchaus sinnvoll, erlernbare Selbsttechniken zu entwickeln, durch deren Anwendung Menschen dankbarer werden sollten. Hierfür entwickeln sie Dankbarkeitstagebücher, spezielle Meditationskurse und Coaching-Angebote, die darauf ausgelegt waren, Menschen dafür zu sensibilisieren und zu trainieren, für im weitesten Sinne alles alltägliche Dankbarkeit zu empfinden, um daraus Kraft, Zufriedenheit und Energie für das eigene Leben zu ziehen. Die sich tausendfach verkaufenden Dankbarkeitstagebücher sollten mit einem vorgegebenen Frageset Menschen dazu motivieren, jeden Tag Erlebnisse zu notieren, für die sie dankbar sind, um ihnen bewusst zu machen, wie viel Gutes ihnen im Leben passiert. Das Prinzip und die oberste Maxime dieser Kultur lautete: Sei dankbar für das, was du hast, und ziehe daraus positive Energie für dein eigenes Leben. Die Dankbarkeitstagebücher passten sowohl zur Do-it-yourself-Bewegung als auch zu dem von Jürgen Matschukat beschriebenen Zeitalter der Fitness. Denn laut dieser Ratgeber ließ sich nicht nur der Körper stählen, sondern auch die Fähigkeit, Dankbarkeit zu empfinden, wie ein Muskel trainieren. Und war dieser erst einmal austrainiert, könne jeder aus allem Energie für ein erfolgreiches Leben gewinnen, so zumindest das Versprechen von Mary Jane Ryan, einer Vorreiterin dieser Bewegung. In unterschiedlichen Varianten wiederholten ihre Nachfolger, dass es egal sei, ob du 50, 5.000 oder 500.000 Euro auf dem Konto hast. Letztendlich könne man für jede Summe dankbar sein und daraus die gleiche Energie für weitere Erfolge ziehen. Mit diesen Behauptungen war die kosmische Dankeskultur als aktivierende Psychotechnik sowohl an den neuen Geist des Kapitalismus anschlussfähig, nachdem jeder bei entsprechender Leistung alles erreichen könne, an das von Ulrich Bröckling beschriebene unternehmerische Selbst, als auch an neoliberale Strömungen, die im Sinne der Leistungsgesellschaft die materiellen Voraussetzungen des Einzelnen für persönlichen und beruflichen Erfolg für irrelevant erklärten. Schließlich, und das ist nun der größte Unterschied zur bürgerlichen Dankeskultur, kam die kosmische ohne Wohltäter aus. Entsprechend ihrer Vordenker und Verbreiter bedankte man sich in dieser Kultur nicht mehr bei jemanden, sondern für etwas. Die kosmische Dankbarkeit war nicht reziprok gedacht. Vielmehr konnten soziale Beziehungen das eigene Dankbarkeitsempfinden sogar stören. Paradigmatisch verdichtet sich dieses Denken in einem Spiegelartikel aus dem Jahr 2019. Darin gibt die Autorin Stephanie Mack unter dem Titel »Dankmuskel bitte anspannen« ihren Leserinnen kurz vor Weihnachten Ratschläge, wie sie die durch Geschenke und Tannenduft erfahrene Dankbarkeit möglichst lange in sich konservieren und für sich nutzen könnten. Der kosmischen Dankeskultur entsprechend geht Mac auf die Frage, von wem die Geschenke kommen, allerdings überhaupt nicht ein. Weder finden sich Referenzen auf den christlichen Hintergrund des Heiligen Abends, noch auf nahestehende Personen, von denen die materiellen Geschenke herrühren könnten. Die Geschenke und der Tannenbaum sind einfach da. Während der Kontakt zu anderen Menschen, in dem Artikel Familienmitglieder, Verwandte und Arbeitskollegen, hauptsächlich eine Gefahr für die empfundene Dankbarkeit darstellen. Die Autorin gibt daher Ratschläge, wie man trotz der nicht zu vermeidenden Kontakte zu diesen Personen in sich das Gefühl der Dankbarkeit möglichst lange bewahren könne. Die kosmische Dankbarkeitskultur ist aus bürgerlicher Sicht daher eine zutiefst antisoziale Praxis, die keine zwischenmenschlichen Beziehungen herstellen, bestätigen und auf Dauer stellen, sondern Dankbarkeitsempfindungen nur im Individuum erzeugen und bewahren möchte. Es erscheint mir daher kein Zufall, sondern ganz zum Aufstieg dieser Kultur zu passen, dass zeitgleich das Thema Einsamkeit virulent wurde. Ich komme zum Schluss. In meinem Vortrag habe ich aufgezeigt, dass uns das Phänomen der Dankbarkeit in ganz unterschiedlichen Kontexten begegnet. In bürgerlichen Debatten zur Kindererziehung um 1800, in soziologischen Gesellschaftsanalysen um 1900, in kommunalen Stadtratsdebatten zu Beginn der Weimarer Republik, in der Pädagogik der frühen DDR, in den Forderungen von Behindertenaktivisten aus den 1970er Jahren, in den Coaching-Programmen und Dankbarkeitstagebüchern um das Jahr 2000 und nicht zuletzt in der Gegenwart an den Verkaufstheken von Bäckereien. Zahlreiche weitere Felder habe ich nur angedeutet oder ausgelassen. Beispielsweise die umfangreichen literarischen und später filmischen Äußerungen zu Dank und Undank, das breite Spektrum an Dankesliedern und die bis in die Gegenwart wichtigen religiösen Diskurse und Praktiken rund um Dankbarkeit. Überhaupt habe ich in meinem Vortrag nun weniger über konkrete Dankespraktiken und Rituale gesprochen als ursprünglich geplant. Die Überlegungen zum Erntedankfest habe ich ebenso ausgespart wie die zu den mittlerweile stark ritualisierten und in die Konsumkultur integrierten geschlechtsspezifischen Danksagungspraktiken zum Vater- oder Muttertag. In zeitlicher Hinsicht stand die bürgerliche Dankeskultur des 19. Jahrhunderts im Vordergrund, während deren Transformation in der Weimarer Republik, im nationalsozialistischen Deutschland und nach 1945 noch genauer zu untersuchen ist. Gleichwohl, und das ist das Faszinierende an dem Thema, sind all die skizzierten Praktiken und sozialen Räume, die vom Privathaushalt der Familie über den alltäglichen Arbeitsplatz bis in die Zimmer von staatlichen Bildungsministerien und die internationale Politik reichen, durch das Phänomen der Dankbarkeit miteinander verbunden. Gedankt wird im alltäglichen E-Mail-Verkehr ebenso wie in wissenschaftlichen Werken, in Bäckereien ebenso wie bei Staatsbesuchen. Und genau darin liegt für mich der Reiz einer Geschichte der Dankbarkeit. Sie könnte vielfältige und unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche sowie sehr verschiedene Sozialpraktiken zusammenbinden, diese unter einer neuen Perspektive betrachten und etwas darüber aussagen, wie sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen ein soziales Miteinander, sprich Gesellschaft, vorstellten und hervorbrachten. Und nicht zuletzt ruft das Thema geradezu danach, interdisziplinär, interepochal, transnational und Gesellschaften vergleichen untersucht zu werden. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass diese Dankesfloskel aus einem angestaubten Ratgeber längst vergangener Zeiten stammt. Ihr? Ich jedenfalls finde super interessant, wie der Historiker Jürgen Dinkel Zusammenhänge zwischen unserer Gesellschaft und unserem Verständnis von Dankbarkeit hergestellt hat. Ich sage dafür mal Danke an den Vortragenden und ja, auch an euch fürs Zuhören. Und zum Schluss löse ich jetzt noch mein Versprechen ein. Hier die Infos zu unseren anstehenden Live-Hörsälen. Am 11. Oktober, da sind wir in Berlin. Und zwar beim Beats and Bones Festival für Wissenschaftspodcasts, das vom Museum für Naturkunde in Berlin und der Produktionsfirma Auf die Ohren organisiert und getragen wird. In unserem Live-Podcast dort geht es um Privilegien bzw. die Kritik von Privilegien, die erlebt in den Diskussionen um Rassismus, Sexismus oder Klassismus beispielsweise nämlich einen ziemlichen Boom. Und gleichzeitig wird sie auch scharf kritisiert. Der Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig ist selbst weiß, männlich und verbeamteter Professor. Und er sagt, wir brauchen die Privilegienkritik, aber sie braucht ein Update. Alle Details und wo es Tickets gibt, findet ihr auf unserer Homepage. Den Link gibt es auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, und falls ihr euch bei unserer Ticketaktion dafür beworben habt, die ist ja jetzt leider vorbei. Ob ihr welche geschenkt bekommt, das erfahrt ihr bald per Mail. Noch ein bisschen Geduld. Danke aber schon mal für eure zahlreiche Post. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Live-Hörsaal, der kommt. Den nächsten nach Berlin gibt es in Halle und zwar am 1. November beim Silbersalz Science und Media Festival. Da geht es dann um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Und ich kann sagen, das tut er. Kleiner Spoiler. Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam erklärt euch dann, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Ziemlich spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Hier gibt es keine Tickets zu verschenken, denn der Eintritt beim Live-Podcast dort ist frei. Alle Infos dazu findet ihr spätestens ab Anfang Oktober auf unserer Homepage. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Und danach gibt es auch beide Hörsäle natürlich als Podcast zum Hören, wenn ihr nicht live dabei sein könnt. Ich bin Katrin Ohlendorf aus dem Hörsaalteam. Ich bin in Halle auf jeden Fall dabei, das kann ich schon mal sagen, vielleicht auch in Berlin. Da ist aber in jedem Fall meine Kollegin Katja Weber, die ihr ja auch kennt, dabei. Und wie auch immer, wir freuen uns total drauf, euch dort mal kennenzulernen. Kommt vorbei, das würde uns total freuen. Bis dann oder bis zur nächsten Hörsaalfolge. Passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.